Ja, hallo Uwe.
Hallo lieber Seto.
Du hast ein Buch geschrieben, Erleuchtung selbst entdecken, Handbuch fürs Erwachen und die Fallstricke. Du bist Satsang-Lehrer und Heilpraktiker und arbeitest quasi auch als beides. Dieses Buch, ist es mehr die Satsang-Seite oder ist es dein ganzes Wesen, was da reinfließt? Wie würdest du das sagen?
Also ich würde sagen, das Buch ist so mein ganzes Leben, so mein ganzes Wirken oder all das, was durch mich wirkt, kommt da zusammen. Es geht also nicht nur um Satsang, sondern es geht um Heilung. Es geht auch zum Beispiel um die Chakren. Und der Leser wird einfach an die Hand genommen und durch alle Kapitel geführt, durch all das, was wichtig ist, was zum Erwachen gehört. Und da ist Satsang ein Teil, aber nur ein Teil von vielen Sachen. Es gibt auch ein Kapitel über Meditation, was auch ganz wichtig ist.
Am Anfang des Buches beschreibst du auch die Geschichte quasi dazu, also wie das entstanden ist, nämlich dass du früher schon mal das Bedürfnis hattest oder mit einem Buch unzufrieden warst.
Ja, das war damals in der Schule, im Gymnasium, ich glaube Untertertia, Obertertia. Da haben wir die Weltreligion durchgenommen und jeder Schüler und jede Schülerin bekam so eine Fibel. Das war nicht viel, 30 Seiten. Und das hat mich total berührt und das war wirklich für mich das absolute Erlebnis. Und ich war begeistert über den Hinduismus, diese farbenfrohen Bilder mit den vielen Göttern, der Gott mit dem Elefantenkopf oder der Affengott und die vielen Mantras und war natürlich auch begeistert über den Buddhismus, der ja das Ziel nicht ein keusches Leben oder ein unsündiges Leben, sondern das Erwachen hat. Und ich war auf einmal wirklich gefangen in dem Wunsch zu erfahren, was ist dieses Erleuchtung, Erwachen, und habe dann als Schüler geguckt, wo gibt es Literatur. Und es gab nur ein Buch damals und das war sehr, ja, nichts aussagend. Da stand nichts drinne. Da haben sich irgendwelche Therapeuten so lapidar übers Erleuchten geäußert. Und ich habe mich damals so geärgert, weil das so teuer war. Und dann habe ich mir versprochen, wenn ich mal groß bin, dann werde ich ein Buch über Erleuchtung schreiben, damit all die Menschen, die Sehnsucht haben nach Erleuchtung und die Erklärungen haben möchten, und dass die dann da ein Buch haben, wo sie nachschlagen können. Und ich hatte dieses Versprechen aber total vergessen. Das war jetzt bestimmt fast 40 Jahre in Vergessenheit geraten. Als wir dann hierher gezogen sind und ich die Bücherkiste ausgepackt habe, hielt ich dann dieses Buch von damals in der Hand, das so unzureichend Erleuchtung erklärt hat. Und dann fiel mir dieses Versprechen wieder ein, was ich mir selbst gegeben hatte. Und es lief mir also kalt den Rücken runter und dachte, du bist jetzt Satsang-Lehrer. Eigentlich ist es an der Zeit, jetzt dieses Buch zu schreiben. Aber es ist dann ein halbes Jahr gar nichts passiert. Und beim Buchschreiben ist es so, dass man das nicht selbst macht, sondern auf einmal kommt so eine Welle durch den Körper und dann setzt man sich hin und man fängt an und dann geht's einfach los. Und vor 2 Jahren habe ich dann anfangen müssen. Ich sag müssen, weil ich hatte eigentlich gar keine Lust. Auch meine Lebensgefährtin kam nach Hause und sagte, geht's schon wieder los bei dir? Sag ich, ja, ich muss. Und dann kommt so ein kreativer Schreibprozess, wo sich alles zusammenfügt und wo alles seinen Ausdruck findet. Und deshalb, ich würde nicht sagen, dass ich das mache, sondern das findet einfach durch mich durch statt. Und wenn es dann hinterher fertig ist, dann bin ich immer wieder erstaunt, mit welcher Fülle und mit wie viel Information ich versorgt werde, um bei diesem Prozess dabei zu sein, was wirklich Schönes herzustellen.
Du hast ein Buch neben dir liegen, ja. Das kannst du es mal zeigen, damit es nicht nur eine Idee ist für den Zuschauer, sondern eben ganz konkret.
Das ist wirklich ein handgemachtes Buch. Es gibt es als Hardcover, als Paperback und als E-Book.
Und ein Plakat zum Buch hast du neben dir auch.
Ja, ja. Erleuchtung selbst entdecken, Handbuch fürs Erwachen. Und die Fallstricke, das war mir auch ganz wichtig, die Fallstricke mal aufzuzeigen, wo man sich verlieren kann, wo man sich verlaufen kann, wo man hängen bleiben kann, um das Licht, das wir alle in uns tragen, nicht zu finden.
Vielleicht nochmal zum Buch, das hast du schon weggelegt. Es ist relativ klein geschrieben, also man kann es auch gut lesen, aber uns hat auch hier das die Ausgabe, die ich hier habe, 270 Seiten circa. Mhm. Also es ist wirklich sinnig, ist nicht ein kurzer Aufsatz, der in Länge gezogen wird zum Buch, sondern es ist wirklich was zu lesen, wo man sich rein vertiefen kann, wo wo wirklich was passieren bei kann.
Ja.
Es ist wirklich ein richtiges Buch, es ist richtiger Lesestoff.
Ja, ich habe extra eine kleinere Schrift gewählt und den Abstand verkürzt, damit ich möglichst viel in so einem Buch reinpacken kann an Informationen, weil ich gemerkt habe, das Thema Erleuchtung ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Ja, es geht also auch darum, wie ist Erleuchtung im Christentum? Das gibt es auch, nur wird das nicht propagiert. Aber Meister Eckhart, Hildegard von Bingen, all das sind Menschen, die schon damals mit dem Wort Erleuchtung umgegangen sind, haben es aber dann nicht Erleuchtung genannt, sondern Gottes Gegenwärtigkeit oder die innere Glückseligkeit finden. Und ich gehe natürlich auf den Hinduismus ein, auf den Buddhismus, auf die vier edlen Wahrheiten, die Buddha geprägt hat, oder der Pfad der Achtsamkeit, genau. All das steht da drin, weil ich auch möchte, dass das Hintergrundwissen für Erleuchtung einfach da ist, dass man weiß, wo kommt es her, wie ist es in der Welt. Das gibt es schon seit vielen, vielen tausenden Jahren. Es gibt überall Meister, die erwacht sind und das hat eine Tradition. Und wie sieht es im Zen aus? Wie sieht es im Advaita aus? Was steht in den Veden drinne? Was ist das Jnani-Yoga? Also ich gehe auch explizit auf Yoga ein. Was bedeutet Yoga wirklich? Wir kennen ja Yoga nur diese Körperübungen, aber Yoga bedeutet viel, viel mehr. Und letztendlich ist Yoga auch der Weg zum Erwachen.
Und du scheust dich auch nicht, Entwicklungen aufzuzeigen, also bestimmte Schritte und Übungen, sondern du gehst ganz praktisch vor mit Anweisungen.
Ja, für mich ist es wichtig, dass Erleuchtung nicht im siebten Chakra stattfindet, im Scheitelchakra, ja, was natürlich wunderbar ist, wenn man sich da ganz hoch transformieren kann. Es gibt viele, viele Menschen, die jahrelang meditiert haben und sich da oben sehr heimisch fühlen und ganz abgehoben sind. So wird oft Erleuchtung gesehen, sondern mir geht es auch darum, Erleuchtung wirklich im Leben zu leben. Und da wir einen Körper haben, da wir eine Psyche haben, da wir einen Verstand haben, muss Erleuchtung auf allen Ebenen geschehen, beziehungsweise das Erwachen muss auf allen Ebenen geschehen. Und nicht nur oben im Scheidenchakra, sondern auch im Wurzelchakra und auch im Herzchakra. Die Liebe ist ein wichtiges Element für das Erwachen, um es wirklich auf die Erde zu bringen, in die Welt zu bringen.
Handbuch heißt es auch im Untertitel. Handbuch für Erwachen und die Fallstricke. Beim Handbuch denkt man ja fast an eine Reparaturanleitung oder sowas. Auf jeden Fall etwas, was man machen kann. Ne? Und das ist doch eigentlich dann der Grundgegensatz, dass Erleuchtung oder Erwachen vielleicht ersehnt werden kann, aber es passiert immer unbegründet. Man kann es durch nichts erzwingen. Also es ist immer etwas, was als Gnade passiert, wie ich es sehe. Aber trotzdem gibt es anscheinend Tipps und Hinweise, die hilfreich sind. Kannst du das erklären?
Ja, zu meiner Person kann ich sagen, dass ich schon als Kind wahrgenommen habe, dass das, was hier auf der Welt passiert, nicht die Wirklichkeit ist, nicht die Wahrheit, die immer gültig ist, sondern dass es ein Spiel ist, das kommt und geht und jeder Teilnehmer sein Spiel so gut spielt, wie er es eben kann. Und das habe ich als Kind schon gewusst. Und als Jugendlicher hatte ich immer wieder dieses Aufsteigen des Bewusstseins, mich zu entfernen aus dem Körper in Entspannung, also nicht aus einer Dissoziation oder irgendwie, weil es so schlimm war, sondern aus einer tiefen Entspannung. Meistens beim Autofahren, merkte ich, wie ich mich oder das Selbst oder das Bewusstsein sich aus dem Körper löste und ich sah dann nur noch, wie der Körper trotzdem lenkte und trotzdem funktionierte und wie sich die ganze Welt dann auflöste. Und das hat damals dem Verstand Angst gemacht, weil er nicht wusste, was geht da vor sich. Und ich habe natürlich, bin dann rechts rangefahren, habe gebremst, bin ausgestiegen, bin auf der Stelle gesprungen, um mich irgendwie wieder in den Körper reinzubringen und habe mir dann gesagt, also das darf nicht nochmal passieren, das ist ja völlig unnatürlich, dass ich vergesse, wer ich bin, wo ich bin. Also in diesen Situationen war es so, dass ich nicht wusste, wie ich heiße, dass ich nicht wusste, wo ich war, wo ich hin wollte. Und erst durch dieses Springen, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, habe ich mich dann wieder zurückgeholt und dann so nach 15 Minuten fiel mir ein, wie mein Name ist, was ich beruflich mache, wo ich jetzt bin, wo ich hin will, wo ich herkomme, und dann war ich wieder gefestigt in dieser Identität. Das hat meinen Verstand natürlich sehr panisch gemacht und er hat gesagt, du darfst dich nie wieder beim Autofahren so tief entspannen, dass du alles vergisst und die Welt sich auflöst. Und nach diesen Ereignissen fing so eine Sehnsucht an zu erfahren, was ist das? Ich hatte Angst, mich einem Psychologen anzuvertrauen, weil der hätte gesagt, ja, irgendwas stimmt mit dem nicht. Das kann ja wohl nicht sein, dass man seinen eigenen Namen vergisst und nicht weiß, wo man ist. Und dann fing mein spiritueller Weg an. Und letztendlich habe ich dann durch alles, was ich gemacht habe, erfahren, was es ist. Weil genau diese Situation passierte dann irgendwann mal auf einem Satsang-Retreat und dann war das Gleiche, aber der Verstand war nicht mehr panisch, weil er wusste, das ist das, was du im Satsang gelernt hast, was du inzwischen über die Bücher erfahren hast, über verschiedene Meister, und dann konnte ich damit wirklich sein und mich dem noch mehr hingeben, als wenn der Verstand dann immer da blockiert und sagt, oh Gott, du wirst jetzt wahnsinnig. Und das ist halt eben ein Handbuch, das den Leser, die Leserin an die Hand nimmt und erklärt, so und so ist das, so und so fühlt sich das an, die und die Stufen kommen und wenn es passiert. Natürlich hast du recht, Erleuchtung oder Erwachen kann man nicht erzwingen, aber was das Buch auf alle Fälle geben will, ist eine Ausrichtung, und dafür sind diese Übungen. Diese Übungen sind Bewusstheitsübungen für den Alltag, wo ich mich immer wieder daran erinnere, dass ich nicht das Ich bin, dass ich nicht meine Gefühle bin, dass ich nicht das bin, was im Außen mir begegnet, sondern dass ich göttliches Bewusstsein bin, das sich selbst erfährt. Und dazu gibt es über 60 Übungen, wo ich immer wieder gucken kann, wo stehe ich, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich mich wieder drauf fokussieren, auf mein inneres Licht, auf mein Leuchten. Wie kann ich mein inneres Leuchten in meinem Körper spüren? Und je mehr Bewusstheit ich auf dieses Leuchten in meinem Körper, in meinem Geist, in meiner Aura, in meinen Chakra lege, desto mehr wird es zu einem Bewusstseinsprozess und zur Realität.
Also nochmal, Erwachen oder Erleuchtung ist nie irgendwie bedingt. Kann man das sagen? Also ja. Es kann nicht aus einer Bedingung, aus einem Geschehen passieren, sondern es ist immer ein spontanes Entfalten.
Ja, ja.
Es kann auch nicht durch bestimmte Übungen passieren oder durch Kontakt mit bestimmten Menschen. Es kann in allem, in jeder Situation passieren. Das heißt nicht, dass es irgendwas verhindert.
Ja.
Aber es ist nicht bedingt.
Doch, würde ich schon sagen. Also die meisten Erwachen, die jetzt im Moment auf diesem Planeten geschehen, sind in Satsang, sind mit einem Meister, sind durch Anleitung. Früher war es mehr bei Nahtoderfahrungen, bei irgendwelchen Unfällen, dass dadurch, dass der Verstand total verwirrt war und keine Kontrolle mehr hatte über das Denken, über das Sein, über die Identifikation, dann das innere Selbst aufgetaucht ist, was ja immer da ist. Ja, und deshalb würde ich sagen, es ist schon bedingt, weil auch mit jemand zu sitzen, der diesen Prozess hinter sich gebracht hat oder der diese Gnade erfahren hat, auch das färbt ab, das macht was. Also ich habe früher bei meinen Meistern gemerkt, wenn ich mit denen gesessen bin, dass da irgendwas tauscht sich da aus, als wenn sich irgendwie auf der zellulären Ebene, auf der Körperebene ein Lichtaustausch stattfindet, genauso wie im Verstand, in der Psyche, auf der energetischen Ebene, irgendwas passiert da. Und das ist als Vorbedingung zum Erkennen, wer man ist und dass man Erleuchtung schon in sich trägt, sehr von Vorteil.
Bedingt heißt für mich, das kann dann passieren, aber eben, wenn es einfach ansteht, wenn es stimmig ist, wenn es die Energie des Momentes ist, aber es kann nicht erwartet werden, weil es kann genauso gut nicht passieren. Ne?
Ja, dieses Erwarten, dass es passiert, ist im Grunde genommen die letzte Hürde, dass es passiert. Also so ist es mir auch gegangen. Ich wollte vollständiges Erwachen, nachdem ich so viel Erfahrung gemacht habe mit dem Selbst, mit der Weite, mit der Freiheit, mit der grenzenlosen Liebe im Sein, dann wollte ich es wirklich haben und ich fragte nach oben, wann wird es passieren, und es wurde mir ein Datum gesagt und ich hatte mich feierlich vorbereitet, den ganzen Tag meditiert und abends merkte ich dann, das wird nichts. Und dann habe ich es wirklich losgelassen, habe gesagt, ja, dann soll es für mich nicht bestimmt sein in diesem Leben. Und ich werde einfach meinem Meister weiter folgen, ich werde weiter meditieren und den Satsang gehen und das Sein genießen, soweit mir das möglich ist. Und dann passierte es nach 3 Monaten, vollkommen unerwartet. Und deshalb ist dieses Erwarten und darauf hinarbeiten eine Ausrichtung, die wichtig ist. Aber dann muss man alles loslassen und schauen, was passiert.
Sollte dieses Ausrichten irgendwie spielerisch sein, also was ist, was man nicht erzwingen kann. Also soll einfach okay, das ja, und das zieht mich an, vielleicht auch diese Übung oder Vorstellung oder diese Art von Vorbereitung in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das ist ein Spiel. Ich mache das jetzt, weil es mir jetzt gefällt, nicht auf irgendein Ziel hin.
Der Verstand oder ich sag mal dieser egoische Verstand, der steht uns ja im Wege. Der Verstand an sich ist ein wunderbares Werkzeug. Wenn uns kalt ist, können wir die Heizung anmachen oder die Steuererklärung ausfüllen. Aber dieser egoische Verstand, der immer bewertet, werde ich richtig gesehen, wie nehmen mich die anderen wahr, ich brauche mehr dies und weniger das. Dieser egoische Verstand ist hochaktiv und sehr hintertückisch und da kann man eigentlich nur mit einer Radikalität dran, das wirklich durchdringen zu wollen. Deshalb ist am Anfang schon wirklich eine Ausrichtung wichtig zu sagen, ich will erkennen, wer ich bin. Ich will erkennen, dass ich nicht das bin, was ich im Moment denke oder was die anderen von mir denken sollen oder das, was ich glaube, was ich bin. Und da braucht es schon eine Radikalität, weil mit dieser spielerischen, ja, mal schauen, mal gucken, ein bisschen hier meditieren, mal ein bisschen hier zum Satsang, mal ein bisschen da zum Satsang, da wird der egoische Verstand mit uns Schlitten fahren und dann wird er sagen, ja, aber da ist es so und der hat das gesagt und die hat das gesagt und der hat so eine große Nase und der eine kleine Nase. Da wird der egoische Verstand sich nicht drauf einlassen, weil er im Grunde genommen der Verhinderer ist, dass wir unsere Erleuchtung, die jeder in sich trägt, sich ausbreiten darf, entdeckt werden darf. Und dieses Wort entdecken finde ich deshalb so passend, weil es ist schon da. Es muss nur der Deckel gelüftet werden oder die Decke muss weggenommen werden. Und dann zeigt es sich, dass das, was wir suchen, schon immer da war.
Du hast die Frage, wer bin ich, erwähnt. Die kommt auch im Buch vor. Viele sehen das ja auch als einen sehr direkten Weg an. Zum Erwachen beziehungsweise auf sich selber zurückgeworfen zu werden, auf eine tiefere Ebene. Was kannst du dazu sagen?
Also diese Frage, die ja von Ramana kommt, wer bin ich, ist, glaube ich, eine der oftmals sehr falsch verstandenen Frage. Mit der Frage, wer bin ich, verknüpfen wir oftmals die Idee, dass der Verstand mir eine Antwort geben kann. Und das ist falsch. Wenn wir Wahrheit im Verstand suchen, werden wir sie nicht finden. Wenn wir Erwachen im Verstand suchen, werden wir sie nicht finden. Wenn wir unsere Erleuchtung entdecken wollen im Verstand, werden wir sie nicht finden, weil er der Torwächter ist vor diesem Licht, was schon immer da war. Und deshalb ist es so gemeint, dass diese Frage, wenn man mit der tiefer geht, dass sich da der Verstand auflöst und die Gegenwärtigkeit des Selbst, des Seins, sich offenbart. Nicht als Idee, als Gedanke oder als Definition, sondern als Ausdruck der Weite des Seins im Moment von hier und jetzt.
Ja, das erlebe ich auch so. Also das ist... Wie soll ich sagen? Also das war eigentlich für mich sofort oder ganz schnell klar, dass es nicht um die Antworten geht, die der Verstand darauf geben kann, sondern es geht darum, tiefer zu schauen, immer tiefer zu schauen. Es geht nicht um die Antworten, es geht selber um die Fragestellung.
Ja, aber dennoch wirft die Frage dann die Möglichkeit auf, dass es da eine Antwort gibt. Es gibt keine Antwort, außer das Sein an sich, das tiefe Erleben des Seins im Moment. Und nicht nur mit dem Verstand oder mit dem Kopf, sondern mit dem Körper, mit allen Sinnen. Und das ist für mich ganzheitliche Erleuchtung, dass ich diese Erleuchtung wirklich in jeder Zelle spüre, in jedem Moment, in jedem Baum erkenne, in jedem anderen Wesen, in jedem Windhauch, in allem. Und nicht mich abgrenze und hochtransformiere und aus der Distanz mich in der Weite fühle, sondern im Hier und Jetzt. Erleuchtung ist in jedem Moment, in jeder Körperzelle, in jedem Gedanken, in jedem Wort, in jeder Aktion, die hier passiert.
Du hast am Anfang dieses Beispiel erwähnt beim Autofahren, was dir als junger Mensch passiert ist. Wie ist es denn jetzt oder wie war es dann später, wie du dann beschrieben hast, beim Satsang-Lehrer warst? Muss die Erinnerung irgendwie wegfallen? Also ich kenne es so, dass Identifikation zeitweise wegfallen kann, aber da ist trotzdem jede Erinnerung da, was ich gerade mache oder wie ich heiße oder wo ich gerade hin unterwegs bin. Das stört sich doch nicht, oder?
Nein, also ich will es anders formulieren. Diese Identifikation ist eine andere. Es ist ein Spiel. Ich hatte damals nach dem vollständigen Erwachen, wenn mich dann jemand rief beim Namen, dann musste ich erst mal innehalten und überlegen, Moment, diese Person ist gemeint, diese Person ist gemeint. Oder wenn ich eine Besprechung beim Finanzamt hatte oder so, dann musste ich mich einfach darauf einlassen, dass es hier auf der körperlichen, auf der persönlichen Ebene darum geht. Und nicht, dass ich von einem Zustand in den anderen switche und sage so, da bin ich endloses Sein und da bin ich diese Person, sondern das ist einfach ein Spiel. Mit Namen, mit Worten, mit Formen, mit Farben, mit Geräuschen und das kann man dann auch machen. Also ich habe nach dem Erwachen, war es auch schwierig in der Praxis, die Leute kamen zu mir und sagten, ich habe Knieschmerzen und die erste Frage, die ich stellen wollte, ist, was für ein Knie, wer hat ein Knie, wo ist da jemand, der ein Knie haben könnte? Und dennoch fügt es sich dann so, dass man doch auf dieser körperlichen Ebene, auf der Personenebene funktionieren kann, ohne es wirklich ernst zu nehmen.
Ich habe noch eine mehr allgemeine Frage und danach können wir vielleicht zum Aufbau des Buches und vielleicht auch zum Inhalt nochmal systematisch ein bisschen vorgehen. Aber allgemein, was ich immer wieder höre von verschiedenen Menschen, dass es dass der Prozess oder das spontane Geschehen, wie es immer ist, bei jedem Menschen ganz anders sein kann. Also es gibt Leute, die sprechen von einem bestimmten Ereignis, die können das in der Zeit festmachen, dann sagen andere, ich weiß es gar nicht mehr, das war auf einmal, hat sich das so offenbart, so nach und nach, ich kann ja keinen Zeitpunkt oder was sagen. Und ja, und bei manchen Menschen war es so, die mussten vorher Therapie machen, vielleicht Traumata bearbeiten, auflösen, bei anderen kam das erst später. Also es scheint doch ganz, ganz individuell zu sein. Und wie passt das zu so einem Buch, was eine allgemeine Anleitung sein soll?
Also das Erleuchten oder das Leuchten oder das Erwachen ist die wahre Natur eines jeden Menschen. Und ein glückliches Leben ist, das entdecken zu dürfen. Ja, und dieser Entdeckungsprozess ist Gnade. Und es gibt Leute, bei denen ist es beim Fahrradfahren passiert, beim anderen vielleicht in einer innigen sexuellen Vereinigung, bei der Meditation, im Satsang, beim Einkaufen oder wie bei mir beim Autofahren. Das ist unterschiedlich, aber worum es geht, ist das, was wir alle sind, nämlich dieses Licht. Und dieses Licht scheint in verschiedenen Körpern, solange wir hier in der Dualität auf dem Planeten Erde sind, aber auch zu erkennen, dass das eins ist, ist einzigartig. Und dann ist es egal, ob ich durch einen Unfall, durch eine Aktivität, die nebenbei geschieht, oder ob es früh oder spät oder um wie viel Uhr es an die Tür klopft, sondern es geht darum, dass sich das offenbart, was wir alle sind. Göttliches, leuchtendes Bewusstsein. Für immer und ewig. Das ist das, was wir vor der Reinkarnation waren. Das ist das, was wir nach der Reinkarnation waren. Und nur im Bereich dieses Lebens auf dem Planeten Erde, der dafür gemacht ist, dass es Dualität gibt, dass wir uns dual erfahren dürfen, mit allem, was dazugehört, mit jung, mit alt, mit gesund, mit krank, mit reich, mit arm, mit laut, mit leise, mit Licht, mit dunkel, mit allem, was dazugehört. Aber der Ausgangspunkt ist immer derselbe. Es wird gewahr, dass wir das sind, was wir schon immer waren. Was nebenbei gemacht wurde, ob ich gerade mir ein Brot schmiere oder schwimmen gehe oder durch den Wald spazieren gehe und dann wird mir das gewahr, ist eigentlich egal. Das ist nur ein Nebeneffekt. Das hat eigentlich keine Bedeutung. Und das Buch geht auch nicht darauf ein, jetzt irgendwelche Nebeneffekte herzustellen, damit das passiert. Sondern in dem Buch geht es darum, sich gewahr zu werden, dass wir das sind und unser Bewusstsein immer weiter zu öffnen und weiter zu öffnen und weiter zu öffnen und weiter zu öffnen, um das wirklich auch wahrnehmen zu können. Vielleicht nur für einen Moment, aber später vielleicht für Minuten und dann für Stunden und vielleicht sogar über Tage und Wochen. Darum, deshalb Handbuch. Es geht darum, das zu entdecken, was wir sind. Und die Aufmerksamkeit wegzunehmen, zu gucken, wie ist es bei anderen passiert, was haben die da gerade gemacht. Das ist nicht von Wichtigkeit.
Aber dass es für die Menschen eben ganz unterschiedlich sein kann, da stimmst du mit mir überein, oder?
Das ist wahr. Das ist, ja. Also die Side Effects, also das, was nebenbei passiert. Ja, also ich hatte mal die Erfahrung eines kosmischen Orgasmus. Das war nicht geplant, das war nicht gezielt. Das hat sich einfach ergeben, weil wir total entspannt waren, weil wir vorher meditiert hatten. Aber nicht, das ist deshalb gekommen, weil wir das so gemacht haben. Also die Frage von Ursache und Wirkung stellt sich da gar nicht.
Okay, Kannst du was zum Aufbau des Buches sagen? Also
ja, das Buch hat 6 Kapitel. Und das erste Kapitel, handelt wirklich von dem Leben hier auf dem Planeten Erde. Ich gehe also auch drauf ein, was hier auf dem Planeten los ist, mit Krieg, Gewalt, Korruption, mit Krankheiten, warum das so ist. Und das ist einfach auch, das gehört zum Erleben einfach dazu. Und das erste Kapitel, da geht es darum, anzuerkennen, dass der Verstand nicht weiß, was Erwachen ist, was Erleuchtung ist. Dass der Verstand als Navigator hier durch die Dualität ganz gut funktioniert, aber alles, was mit dieser universellen Wahrheit zu tun hat, ist er nicht in der Lage zu verstehen oder aufzunehmen. Ja, und deshalb ist das erste Kapitel, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich glaube, Sokrates hat diesen Satz geprägt. Und es ist wirklich so, der Verstand weiß es einfach nicht. Ja. Und deshalb das erste Kapitel, weil wir immer noch hoffen, oder viele Menschen hoffen, dass sie, wenn sie dem Verstand folgen, dann glücklich werden. Ja, man muss nur dies und das machen oder den richtigen Partner finden oder genügend Geld verdienen und dann werde ich glücklich und dann werde ich glücklich. Oder wenn die Krankheit weg ist, dann werde ich glücklich. Immer dieses Verschieben, was im Verstand passiert, hält uns davon ab, jetzt im Moment, jetzt hier zu entdecken, wer wir wirklich sind. Und deshalb ist es ein wichtiges Kapitel, wirklich zu erkennen, mein Verstand hat keine Ahnung. Mein Verstand hat keine Ahnung, was da draußen im Universum ist, wie groß das Universum ist, wie viele Sterne es da gibt. Da ist er einfach nicht für gemacht. Er ist zum Navigieren hier auf dem Planeten Erde ganz gut, aber alles, was mit kosmischen Gesetzen zu tun hat, da ist der Fehl am Platz. Die Erkenntnis von Erleuchtung, dafür, da hat er keine Kapazitäten dafür. Deshalb ist das erste Kapitel zu erkennen, ich weiß, dass ich nichts weiß und ich weiß, dass mein Verstand mich nicht in diese tiefe Glückseligkeit, die ich beim Erwachen oder in der Erleuchtung erfahre, nicht geben kann.
Du hast gerade ein Zitat erwähnt von Sokrates und das ist mir bei deinem Buch auch aufgefallen, es kommen also öfters Zitate drin vor und das finde ich sehr schön, weil du setzt sie dann ins richtige Licht, in den richtigen Zusammenhang. Sind ist jetzt auch immer spontan gekommen, welches Zitat du nehmen kannst und das ist ja auch praktische Arbeit, du musst es ja dann raussuchen, es muss ja dann wörtlich stimmen und so.
Also es ist so, dass diese Zitate mich angesprungen haben und ich intuitiv wusste, zu welchem Kapitel das gehört. Ja, weil jedes Zitat von den großen Meistern bringt es wirklich auf den Punkt. Ja, und es sind Zitate von Meistern, die jetzt leben, von Satsang-Lehrern, von großen spirituellen Lehrern, vom Dalai Lama, von allen großen, wo es wirklich auf den Punkt das trifft, was gerade im Text behandelt wird.
Aber auch von geschichtlichen Personen oder ja. Menschen, die lange nicht mehr leben oder Meister Eckhart oder ja. Wie auch immer. Ja,
ja von allen, natürlich auch Buddha, Zitate aus dem Hinduismus, aus dem Zen, aus alles, was dem Leser helfen kann, auf den Punkt zu kommen und nochmal von der anderen Seite das zu beleuchtet zu bekommen. Dieses Buch ist für mich wie ein Rohdiamant, der geschliffen wird, und dann durch alle Facetten strahlt. Und Facetten sind einmal diese tollen Zitate von den ganz großen Meistern. Dann die Übung ist eine Facette. Dann gibt es Gedichte. Die Poesie ist die Sprache der Seele, wo man Zugang finden kann. Dann die Texte, dann Erfahrungen von mir oder auch von anderen Lehrern. Und Hinweise, Tipps. Und Geschichten, und so tauchen viele Facetten auf, die das Bewusstsein fokussieren, das innere Licht zu entdecken.
Ja, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind und von unterschiedlichen Dingen angesprochen werden. Also dadurch, dass es so reichhaltig ist, ist also die Chance sehr groß, dass man angesprochen wird und eben auch vielleicht durch verschiedene Punkte angesprochen wird, was dann eben auch stärker und intensiver wirkt. Ne? So habe ich es beim Lesen
erlebt. Es werden also wirklich alle Sinneswahrnehmungen wahrgenommen. Es gibt auch eine Übung zum Om, zum Aum, also dass man ermutigt wird, dieses Aum zu singen. Man wird ermutigt zu tanzen, zum Beispiel dieser Tanz der Derwische, so wie die Sufi das gemacht haben. Und so kann man genau schauen, was gefällt mir, was bringt mich in meine Mitte, welche Möglichkeit habe ich. Und da gibt's Menschen, die brauchen einen intellektuellen Hintergrund oder eine Übung. Es gibt Schreibübungen, es gibt Malübungen, es gibt Singübungen, es gibt alles Mögliche. Ich will also alle Sinne ansprechen und dann auf den Punkt führen, tiefer und tiefer zu sich selbst zu kommen, Vertrauen zu finden, alles loszulassen, um dieses Licht wirklich leuchten und explodieren zu lassen.
Und du gehst gerade eben, haben wir schon erwähnt, aber im ersten Kapitel eben auch auf die äußeren Umstände, wie jetzt die Welt funktioniert und wie du sie siehst und zum Beispiel Geld- und Bankensystem und Machtverhältnisse. Also du lässt nichts außen vor. Wie soll ich sagen, das ist zwar nicht der Fokus des Buches, natürlich nicht, aber das Leben ist ja hier jetzt mit allen Phänomenen, die jetzt hier sind, und da gehst du auch, die streifst du dann auch.
Ja, im ersten Kapitel haben wir ja schon gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Es wird einfach auch aufgezeigt, dass unser Verstand, der hoch gelobt wird, nicht in der Lage ist, diesen Planeten in einen friedlichen Planeten oder in ein Paradies zu entwickeln, ja, und das auch Frieden zwischen den Menschen zu schaffen oder dass alle Menschen in Liebe leben. Und das ist einfach auch zu gucken, hier geht es viel um Gewalt, um Habgier, um Krieg, um Verletzung, um wahnsinnig viel Konsumbedürfnis und auch Bedürftigkeit. Und einfach mal das aufzuzeigen, wie der Verstand versucht, mit einem Mehr, mit Konsum zu glauben, glücklich zu werden, und dann die Menschen dazu verleitet, nicht nach innen zu gehen, sondern mehr und mehr in Konsum oder in Konsum von mir aus auch von spirituellen Geschichten, und total vergessen, wirklich tief nach innen zu sinken und dort wirklich fündig zu werden für Liebe, für Frieden, für Glückseligkeit in jedem Moment. Und deshalb weise ich darauf hin, was alles hier besser laufen könnte auf dem Planeten, um wirklich den Leser und die Leserin an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, jetzt schauen wir mal, wohin hat denn unser toller Verstand uns gebracht. Schauen wir uns die Welt mal an. Und dann sehen wir das mit dem Geld, und wir sehen auch, da gibt es ein Kapitel, wo die Meere atomar verseucht sind und immer noch verseucht werden, und dass man, oder Massentierhaltung, das ganze Bankensystem, wie da Geld produziert wird, ohne dass es haptisch wirklich da ist, weil einfach nur Zahlen in den Computer eingegeben wird. Und wenn man das liest, dann merkt man, oh, der Verstand gibt zwar vor, ein paradiesisches Leben zu führen, aber letztendlich, wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir, dass wir da auf dem falschen Dampfer sind, wenn wir auf Konsum setzen.
Okay. Und die praktischen Übungen, die können auch so aussehen, dass Fragen gestellt werden, die man schriftlich beantwortet und vielleicht nach einer gewissen Zeit wieder liest, um zu sehen, was hat sich verändert. Also ist es so gedacht, dass die Leute alles machen, was du vorschlägst, oder ist das eben, muss das jeder selber dann schauen? Ne?
Also das Buch heißt ja Erleuchtung entdecken. Es ist natürlich ratsam, jetzt nicht nur die Texte zu lesen und die Zitate und zu glauben, dass das reicht, sondern es sind da auch zum Beispiel Übungen, mal anzuhalten, mal still zu werden oder Gefühle zu fühlen. Oder sich mal bewusst zu machen, wie funktioniere ich denn? Was sage ich denn? Wenn ich mich mit Freunden treffe, was wird denn gesprochen? Wie äußere ich mich? passe ich mich der Meinung an oder ziehe ich mich zurück? Also es sind wirklich Bewusstseinsübungen, die man im Alltag wirklich erfahren kann, wo man sich selbst auf die Schliche kommt, wie funktioniere ich? Ja, weil unser egoischer Verstand hat den Vorteil, dass er ein Automatismus ist. Das wissen wir beim Autofahren. Wenn wir Auto fahren, wir überlegen nicht mehr, aha, jetzt schalte ich vom ersten in den zweiten Gang, ich muss die Kupplung langsam kommen lassen und Gas geben, sondern der Verstand automatisiert sehr, sehr viel. Und das verhindert natürlich Bewusstsein. Ja, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann reden wir immer über dasselbe. Oder wenn ich mich mit Familienangehörigen, was passiert da? Was passiert da wirklich? Wie kann ich da bewusst sein? Und wie kann ich, wenn zum Beispiel negative Themen da sind, wie kann ich das positiv verändern? Wie kann ich wirklich Licht in die Welt bringen, ohne immer gleich zu funktionieren, über die gleichen Themen zu reden, das Gleiche zu machen, das gleiche Konsumverhalten, sondern wie kann ich anhalten, wie kann ich beobachten, wie kann ich mich verändern?
Ja, schön. Zum zweiten Kapitel?
Das ist das Kapitel Meditation. Ja, nachdem wir im ersten Kapitel erfahren haben, dass der Verstand uns nicht in die tiefe Glückseligkeit führen kann, sondern nur temporäre Glücksgefühle. Ja, wenn wir uns ein neues Smartphone kaufen, einen neuen Computer, ein neues Auto, eine neue Handtasche oder schicke Schuhe, ein tolles Kleid, sondern dass wenn wir wirklich diese tiefe Glückseligkeit, die in uns ist, die immer da ist, wenn wir zu der kommen wollen, müssen wir Abstand zu diesem Automatismus des Verstandes finden. Und das ist der Weg der Meditation. Meditation ist der Weg, zwischen den Raum zwischen zwei Gedanken immer größer werden zu lassen. Dass es Momente gibt, wo kein Denken mehr stattfindet. Oder es findet Denken statt, aber ich höre nicht mehr hin, ich höre nicht mehr zu. Das ist das zweite Kapitel. Und der Fallstrick ist natürlich auch, und das wissen viele von den Zuschauern und Zuhörern, dass man bei Meditation natürlich nicht hängen bleiben darf. Ja, ich kenne viele Menschen, die meditieren nur dann, wenn es ihnen schlecht geht, und dann passiert so eine leichte Dissoziation, eine spirituelle Dissoziation, so nenne ich das mal. Ist also nicht zu verwechseln mit der klinischen Dissoziation in der Psychiatrie, wo Leute Gewalterfahrung gehabt haben und sich aus dem Körper zurückziehen, sondern die spirituelle Dissoziation ist so, ich beam mich weg, ich beam mich auf die rosa Wolke im Wolkenkuckucksheim und dann bin ich ganz weit weg und spüre meinen Körper nicht mehr, spüre die Gefühle nicht mehr, die gerade aufgetaucht sind. Und das kann ein Fallstrick sein, sich da immer wieder mit Meditation wegzubeamen, ohne zu gucken, wo kommen die Gefühle her.
Und mit Meditation ist gemeint, dieses sich hinsetzen, Zeit nehmen, Augen schließen, nach innen schauen, vielleicht einen Atem beobachten, vielleicht gar nichts machen.
Es gibt verschiedene Meditationsformen, die ich hier in den Übungen anbiete. Es gibt auch geführte Meditationen, die es auf der Homepage dann zum Downloaden gibt, also die angeleitet wird, wo ich meine Aufmerksamkeit wirklich in den Körper bringe, wo ich meine Aufmerksamkeit in meinen Energiekörper bringe, wo ich meine Aufmerksamkeit in die Stille bringe. All das ist machbar, also das ist ein rundum sorglos Paket, wirklich zu gucken, was brauche ich, wo brauche ich Unterstützung? Kann ich das lesen? Kann ich mir das selbst aufsprechen auf Smartphone oder MP3-Player? Oder brauche ich jemand, der mich anleitet, um da tiefer gehen zu können? Und dann wiederhole ich meine Meditation oder diese Übung und spüre, dass sich irgendwas in mir verändert, dass ich mich tiefer fallen lassen kann, dass tiefer Frieden in mir sich ausbreitet. Und das ist so die ersten Erfahrungen. Das Buch ist jetzt seit 4 oder 6 Wochen auf dem Markt, wo ich schon Rückmeldungen kriege, wo die Leute sagen, ja, diese Regenbogenmeditation, die finde ich ganz toll, weil da durch alle Farben der Chakren geführt wird und da merke ich der Energieschub. Dann haben wir zum Beispiel eine Übung drinne, wie erwecke ich die Kundalini-Energie, die ja auch wichtig ist beim Erwachen? Welche Atemtechnik gibt's da? Und auch da gibt's Rückmeldungen, dass die Leute sagen, wow, ich habe so viel Energie. Und dann sage ich auch, nutze diese Energie, um in die Stille zu gehen, um tiefer im Bewusstsein zu sein. Und geh jetzt mit dieser Energie nicht raus und streich deine Wohnung oder was weiß ich, putz den Keller oder so, sondern nutz diese Kraft, diese Energie, wirklich dich zu spüren, deine Lebendigkeit. Und lass sie tiefer gehen in dein Bewusstsein, um damit das Licht noch mehr leuchten und noch mehr strahlen kann.
Beim Meditieren ist aber auch die Sache, dass man es nicht umzu machen kann. Also wenn ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich meditiere und dann fühle ich mich besser. Aber das funktioniert nicht. Also das kann funktionieren zufällig, wenn einfach ein besser Fühlen ansteht. Aber mit dem Zweck, das zu machen, zerstöre ich quasi die Tiefe der Meditation.
Also es gibt gerade von Osho diese Bewegungsmeditation, wenn wir die dynamische nehmen oder die Kundalini, also die bewirken immer was, weil sie einfach den Körper in Fokus bringen und die Gedanken und Probleme einfach verschleiern und die lösen sich dann irgendwie, jedenfalls es fühlt sich so an, als wären die nicht mehr da. Und es geht auch nicht darum, richtig zu meditieren oder die Technik optimal zu machen. Auch das ist wieder ein Fallstrick, zu sagen, ich muss meine Meditation optimieren, um in die Stille zu finden, sondern es geht darum, einfach Zeit mit mir zu verbringen, ohne mich im Außen abzulenken, ohne hinter irgendwelchen Gefühlen oder hinter irgendwelchen Gedanken herzurennen oder dieser Schallplatte zu lauschen, die sich immer wiederholt, wer was falsch gemacht hat und was man haben möchte, sondern einfach sich Zeit zu nehmen, sich selbst zu spüren und nicht um irgendeine Technik hundertprozentig zu machen oder um irgendein Ergebnis zu haben, sondern ich nehme mir Zeit, eine Auszeit vom Verstand. Was immer er von mir jetzt gerade will, ich nehme mir eine Auszeit. Und es wird nicht bewertet, was für ein Ergebnis dabei rauskommt, sondern es zählt einfach nur dieser Moment, den ich mit mir ganz persönlich verbringe. Weil Meditation ja nur die zweite Stufe ist. Also wir bleiben da nicht hängen.
Hängen bleiben hieße, da so ein Glück oder eine Seligkeit zu empfinden, ja, die einem einfach reicht. Ne?
Genau. Und wenn es mir schlecht geht, dann meditiere ich und dann denke ich mir, ich singe und tanze mit den Engeln und dann geht es mir wieder gut. Und dann mache ich so weiter wie bisher. Das ist nicht Erleuchtung entdecken, sondern das ist, dann hat jemand eine Technik gefunden, die ihm gut tut, um den Alltagskampf zu überleben. Und gut durchzukommen durch das Leben.
Okay. Noch was zum zweiten Kapitel, oder?
Nee, das ist wichtig für Spiritualität, Meditation, aber nicht das Wichtigste.
Kundalini-Energie, das Erwachen der Kundalini-Energie ist ein Unterkapitel. Das ist das Aufsteigen der Lebensenergie,
ja.
Ganz allgemein oder in der Wirbelsäule. Oder?
Nein, es wird wirklich durch Atemübungen die Energie im Wurzelchakra-Bereich wirklich animiert sich. Also die Leute sagen, da entsteht ein Pulsieren, die Energie steigt auf, um diese Energie wirklich höher zu ziehen, höher und höher, dass sie wirklich durch alle Chakren geht und alle Chakren reinigt und dann letztendlich oben im Scheitelchakra ankommt und nochmal so eine Weite, so eine Klarheit und eine Offenheit zu bekommen und so eine ja, Allverbundenheit. Also ich nenne das dann so Gottesgegenwärtigkeit, wobei das Wort Gott natürlich auch nicht im religiösen Zusammenhang zu verstehen ist.
Okay. Das dritte Kapitel. Erwachsen werden, Verantwortung für sich selbst.
Ja.
Sich selbst.
Ja. Erwachsen werden, ja. Wir denken, wenn wir das hören, erwachsen werden, wird sich jeder sagen, aber ich bin doch schon erwachsen. Es geht nicht um diese körperliche Erwachsensein, sondern auch das psychische Erwachsensein. Ja, und da geht es darum, dass ich einfach mal gucke, was für Bedürftigkeiten habe ich? Ja, wo sind meine Sehnsüchte? Ja, fokussiere ich mich auf meinen Partner, der mich lieben soll, oder auf meine Kinder, die mir Respekt zeigen sollen, oder fokussiere ich mich auf meinen Job, der mir viel Geld bringen soll, damit ich Anerkennung habe? Es geht wirklich darum, wie erwachsen bin ich in meiner Psyche? Wo bin ich nicht wirklich erwachsen mit mir? Bin ich abhängig von der Meinung meiner Eltern oder von meinem Chef? Oder da mal genau zu gucken, wo bin ich abhängig, wo verkaufe ich mich selbst, wo strenge ich mich an, wo glaube ich Glück zu finden, wenn ich irgendwelchen Menschen gefalle. Ja, dieses Kapitel zeigt auch auf, dass man diese Abhängigkeiten auflösen kann.
Werden da auch wieder bestimmte Techniken so angeboten?
Ja, da gibt's auch Übungen, da gibt's auch eine Übung ist zum Beispiel Seelenrückholung, weil es oft, wenn wir traumatisiert sind, dass die Seele sich so ein bisschen aus dem Körper zurückzieht. Wie kann ich meine Seele freundlich ansprechen, wieder zurückzukommen, wieder Vertrauen zu haben in das Leben? Wie kann ich Traumata auflösen? Wie kann ich Traumata, die in meiner Familie passiert sind, auflösen oder von der Ahnenreihe, die von jeder Generation weiter und weiter gegeben wird? Wie kann ich Partnerschaften oder Partnerschaftsmuster oder was ich glaube, was eine Partnerschaft mir bringen muss, wie kann ich da Klarheit finden? Welche Abhängigkeiten sind da? Welche zwanghaften Verhalten sind da? All das darf ich auflösen. Alles das darf ich mir angucken und dann wirklich erkennen.
Ist das immer so gedacht, dass es quasi ohne Therapeut geht? Also das Buch ist der Therapeut, oder?
Ja, das Buch stellt die Übungen, eine Schreibfrage, folgende Sachen: Was erwartest du von deinem Partner? Welche Bedürfnisse soll er befriedigen? Und in dem Moment, wo man sich hinsetzt und das aufschreibt, merkt man, oh, da bin ich bedürftig. Oh, das ist auch eine Bedürftigkeit. Oh, und da ist eine Bedürftigkeit, die mich abhängig macht. Und wenn ich abhängig bin, können andere Menschen mich kontrollieren mit dieser Abhängigkeit. Und sich das einfach anzuschauen. Und das ist schon die Therapie. In Therapie beginnt immer mit dem ersten Schritt, sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, oh, da bin ich bedürftig. Da brauche ich was. Ja? Und dann wird man sich überlegen, warum glaube ich, dass ich das brauche? Woher kommt diese Bedürftigkeit? Und dann kommt man ganz schnell auf die Eltern, die ja auch ein großes Kapitel haben. Was haben mir meine Eltern mitgegeben, die Art zu leben? Was habe ich mir von denen abgeguckt, wie sie leben? Welche Bedürftigkeiten oder das Einfordern von Bedürfnissen? Und das ist so ein Prozess, wo man sich auseinandersetzt. Das dauert vielleicht ein paar Tage und dann schreibe ich mir wieder was auf. Ich rate ja auch jedem, der das Buch hat, so ein Erleuchtungstagebuch sich anzuschaffen und da dann einfach auch mal aufzuschreiben. Wie geht es mir? Was habe ich erfahren? Wo hakt's? Welche Bedürftigkeit? Und manchmal ist es nicht nett zu erfahren, dass man bedürftig ist. Aber das ist das Einzige, um rauszukommen aus diesen Abhängigkeiten, wo ich mich anstrenge und ich nicht bei mir selbst bin, ich nicht in meiner Kraft bin, ich zwar einen erwachsenen Körper habe, aber von der Psyche bedürftig bin wie ein kleines Kind, das nach Liebe lechzt, nach Aufmerksamkeit lechzt und unbedingt gesehen werden will.
Ist Bedürftigkeit nichts Natürliches, Menschliches? Also ich meine, es fängt an, wir sind bedürftig nach Luft, wir sind bedürftig nach Essen, Trinken,
ja,
nach allem Möglichen, aber vielleicht auch nach Körperkontakt und Nähe. Sind das nicht ganz natürliche Bedürfnisse, die ein gesunder Mensch haben sollte oder kann?
Es gibt Bedürfnisse, die sind ganz normal, aber es gibt eine Bedürftigkeit. Eine Bedürftigkeit heißt, wenn ich das jetzt nicht kriege, geht's mir nicht gut. Und das ist eine Abhängigkeit. Ja? Jeder Mensch hat Bedürfnis nach Essen, nach Trinken, nach Sexualität, nach Begegnung, nach Kommunikation. Aber wenn ich das unbedingt haben muss, oder wenn ich Menschen dafür verantwortlich mache, dass sie mir das geben müssen, dann ist es nicht mehr im Rahmen der normalen Bedürfnisse, sondern dann ist es eine Abhängigkeit, wo ich mich anstrengen muss, wo ich nicht ehrlich zu mir selbst bin.
Okay, wenn ich in irgendeiner Weise davon abhängig bin, dann bin ich auch manipulierbar.
Ja, ja.
Aber dass ich mich vielleicht zum Beispiel in einem menschlichen Kontakt wohler fühle, als ewig keinen menschlichen Kontakt zu haben, das ist natürlich vielleicht auch.
Das ist viele Menschen, die erwacht sind oder wo dieses Erwachenprozess gegangen, durch diesen Erwachensprozess gegangen sind, werden genau das andere sagen. Ich bin lieber in Stille bei mir, als permanent zu reagieren auf äußere Reize.
Ja. Andererseits die meisten, die ich kenne, leben in Partnerschaft. Ne?
Ja, aber nicht, weil sie müssen.
Nee, aber weil sie es genießen können.
Ja, weil genau. Es sich ergibt.
Weil es natürlich ist.
Ja. Aber wenn jemand sagt, ich kann auf keinen Fall mit mir alleine sein, ich muss immer Kontakt haben, ich muss immer Begegnung haben, ich muss immer Kommunikation haben, dann zeigt sich da eine Bedürftigkeit. Und hinter Bedürftigkeit eine Abhängigkeit, und da gilt es einfach mal zu gucken, was ist denn da, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst, mir selbst zu begegnen, oder was gibt es da zu entdecken? Oder was decke ich dazu? Ja? Und das Buch ist ja nicht verpflichtend, sondern jeder kann so für sich damit arbeiten und damit gehen und schauen, was es macht.
Ja, und irgendwie versuchen, in der Mitte zu sein. Ne?
Also, ja, natürlich.
Wenn ich wirklich Kontakt habe, dann bin ich auch sehr gerne wieder alleine. Und wenn ich wirklich alleine sein kann und mit mir glücklich und zufrieden bin, dann habe ich auch gerne wieder Kontakt. Und es geht immer ein Fluss.
Ja, es geht nicht um generell, dass man immer alleine sein muss. Auch da muss man dann gucken. Wir haben ja dieses auch das Enneagramm steht drin, die Persönlichkeitsstrukturen. Da gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel die 5, die sich immer rauszieht, die nicht Kontakt haben will, aber alles beobachtet. Ja, auch das ist wichtig. Erwachsen werden heißt auch, sich mit den Persönlichkeitsstrukturen des Enneagramms auseinanderzusetzen. Einfach mal zu sehen, was für eine Struktur habe ich denn? Und ich biete das hier immer in den Retreats an, im Januar. Dass jeder selbst erfahren kann, welche Persönlichkeitsstruktur er hat. Und alle Leute, die das jetzt über Jahre schon gemacht haben, sind schockiert, dass genau aufgeschrieben ist, wie jemand funktioniert. Ja? Und weil jeder glaubt, ich bin doch individuell, aber eine 2 funktioniert immer wie eine 2. Und wenn 3 Leute eine 2 sind und die unterhalten sich, die werden sich gegenseitig bestätigen, dass sie genauso funktionieren. Oder die Einser, die permanent Ordnung schaffen müssen.
Wobei ich aber auch schon mir jemand gesagt hat, aber ich habe mich nicht selber mit beschäftigt, aber es gibt da wieder Unterklassen und in Wirklichkeit gibt es dann 64 oder wie viel verschiedene Typen. Also weil so gleich sind die Menschen ja nun auch nicht.
Ja, Fallstrick wäre, sich jetzt am Enneagramm festzuhalten und jahrelang es zu studieren. Und noch mehr und noch mehr zu gucken und zu gucken, darum geht es nicht. Wenn man einmal den Eindruck bekommt, wie man funktioniert und wie andere auch funktionieren, dann kriegt man schon wieder eine Distanz zu dem Verstand, wo man glaubt, ich bin total individuell, ich bin einzigartig, aber es gibt tatsächlich 9 verschiedene Gruppen und die funktionieren genauso. Die hysterische 4, die 9, die immer nur alles friedlich haben will, oder die 8, die immer gleich losbrüllt und der Boss sein will. All das gehört zum Erwachsenwerden, sich das anzuschauen.
Also mir ist es sehr unangenehm, wenn ich merke, dass Leute da anscheinend viel Ahnung haben und man wird dann so abgestempelt mit der ist vielleicht sowas und ich meine, ich bin ein Mensch und nicht irgendeine Nummer, also oder irgendeine Klasse oder was. Also
es geht nicht darum, Menschen zu klassifizieren.
Aber das wird dazu benutzt. Das habe ich schon
öfters. Von mir nicht.
Von dir nicht, okay. Nee,
nein, nein. Wenn jemand wissen will, welche Persönlichkeitsstruktur er hat, dann sage ich ihm das und dann sage ich hier, setz dich damit auseinander, schau dir das an, ob das für dich stimmig ist oder nicht und arbeite damit. Aber für mich bist du göttliches Bewusstsein. Für mich bist du, sind wir eins. Bist du mein Selbst, das jetzt in dieser Facette schwingt. Ja, aber keine Klassifizierung, weil es ist alles nur mein eigenes Selbst. Und das nicht zu lieben und das abzuwerten und zu denunzieren, da würde ich mir selbst schaden, weil ich bin alles.
Ja, man kann alles mehr oder weniger intelligent anwenden, jede Technik.
Ja, es geht darum, einen Einblick zu bekommen, wie das funktioniert mit den Persönlichkeitsstrukturen, sich das anzuschauen. Das sind, ich glaube, nur 4 oder 5 Seiten im Buch. Dann kriegt man ein Gefühl dafür. Will ich mich da näher mit auseinandersetzen? Ah, so funktioniert das. Aha, dieser Automatismus führt dazu. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach wichtig. Ja, genauso wie, was habe ich von meinen Eltern mitbekommen? Wie haben die Beziehung gelebt? Wie lebe ich Beziehung? Ja, ist es das, was ich wirklich will? Ja, wenn dann ja, ist es kein Problem. Dann geht's weiter. Es geht wirklich darum, bewusst zu werden. Nicht zu glauben, Erleuchtung ist irgendwo da oben und ich muss da nur hinkommen und ich lasse den Rest einfach los, mein Leben und meine Probleme und meine Schwierigkeiten und ich will einfach nur da oben hin und da oben ist super und das ist Erleuchtung. Nein, das ist es nicht. Erleuchtung ist, jeden Tag sich gegenwärtig zu werden. Was ist wirklich? Sind da Emotionen? Da muss ich schauen, was für Emotionen sind da? Wo kommen die her? Ist da eine falsche Einstellung? Ist da irgendwie ein Glaubenssatz, der sagt, es müsste so sein und es darf nicht so sein? Wo kommt das her? Das ist wirklich optimales Bewusstsein, wirklich alles wahrzunehmen. Was passiert? Was ist mit meinem Gegenüber? Was passiert dort hinten? Was passiert mit meinem Nachbarn? Was ist los? Was ist Spiegel meiner selbst? Ja, warum bin ich ärgerlich? Warum taucht da Wut auf? Da ist irgendein Glaubenssatz, der meint, es müsste anders sein oder es müsste so sein. Und das ist doch viel, viel interessanter, sich selbst kennenzulernen, sich selbst spüren, mit allen Sinnen wahrzunehmen, als da permanent im Internet rumzuklicken, um irgendwelche tollen Sachen zu erleben oder zu erfahren, die alles nur Halbseiden ist. Aber wenn ich hier spüre, was ist hier? Was passiert gerade? Was ist mit mir? Wow, da ist Frieden. Wow, da geht mir das Herz auf. Wow, das ist viel, viel interessanter als irgendwie im Internet oder im Fernsehen irgendwas zu gucken von irgendwelchen Geschichten von anderen Leuten. Und dieses Buch fordert auf, wirklich bei sich selbst zu sein und nicht, gibt nicht irgendeine Technik vor und wenn du die 20 Jahre machst, dann wirst du erleuchtet, sondern wie findest du den Weg zurück zu dir? Ja? Als Säuglinge waren wir total bei uns. Wir hatten große Augen und haben alles gesehen. Und dann kamen die Eltern und die anderen haben, Dutzi, guck mal hier sind wir, hier, guck mal, da ist ein Vogel, guck mal, da ist ein Flugzeug, ja, das ist Tante Erna und das ist, und mehr haben wir uns total verloren in dieser Außenwelt, wo uns in der Schule dann noch beigebracht worden ist, wenn du dich anstrengst, kannst du alles erreichen, was du willst. Und schon sind wir nur noch im Außen unterwegs und haben total vergessen, was ist denn hier innen drinne? Was ist denn tief in mir? Wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich? Und das Buch leitet dazu an, wirklich mit allem bewusst zu werden. Da gibt es zum Beispiel auch die Chakren, finde ich sehr, sehr wichtig, einfach auch zu wissen, wie sind denn die Energiezentren im Körper? Und da gibt's, und ich habe gedacht, ich möchte diese Chakren den Menschen weiterbringen, weil es Transformationsstationen sind. Wie kann ich denn bei den Menschen jetzt mit einem Buch so ein bisschen Chakra-Therapie machen? Und da gibt es zu jedem Chakra gibt es Fragen. Und die kann jeder für sich beantworten und merkt dann, oh, da hakt noch was. Oder ja, da bin ich gut drin, das kann ich. Wo ist mein Mitgefühl? Habe ich totales Mitgefühl für meine Menschen, für meine Mitmenschen? Da soll ich vielleicht mal gucken, ob das Herzchakra, ist meine Sprache klar und deutlich? Ja, oder kann ich da irgendwas für mein Halschakra machen? Wie sieht es aus mit meiner Lebensfreude? Ist die da? Meine Kreativität? Lebe ich die aus? Oder bin ich wie viele Menschen roboterartig, gehe ich morgens zur Arbeit und abends gehe ich kaputt nach Hause, trinke eine Flasche Bier, gucke Fernsehen und das war's dann. Ich meine, keiner, der jetzt dieses Video sieht, dem wird es so ergehen. Aber viele Menschen leben ein roboterhaftes Leben. Und dieses Buch ist die Aufforderung, sich selbst zu entdecken. Die Fülle, die in uns steckt. An Liebe, an Weisheit, an Wahrheit, an Freude, an Kreativität, das zu entdecken. Darum geht es.
Gut. Zum nächsten Kapitel.
Sag's mir.
Selbstbewusstsein.
Selbstbewusstsein.
Sich seines Selbstbewusstsein.
Mhm. Noch zum letzten Kapitel, erwachsen werden heißt auch Verantwortung übernehmen. Wir leben in einer Welt, wo wir immer gucken, wer ist schuld. Ja, das und das passiert, der ist schuld. Ja, ich bin sauer und wütend, der ist schuld. Und Verantwortung meint einfach mal zu gucken, wo ist mein Beitrag, wo leiste ich Beitrag, wo kann ich entdecken, was ich auslöse vielleicht bei anderen Menschen. Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Wenn auf einmal alle Menschen um mich herum sauer sind, muss ich bei mir gucken. Da kann ich nicht sagen, ja, die sind alle sauer, mir geht's gut, sondern was ist mein Anteil? Was ist die Spiegelung? Ja, das zur Verantwortung.
Selbstbewusstsein, da habe ich ein bisschen Schwierigkeit, weil das ist also selbst groß geschrieben, Bewusstsein groß geschrieben. Also im Deutschen müsste entweder ein Bindestrich sein oder...
Das ist ganz, ganz klar so gewählt. Das ist also kein Rechtschreibfehler, sondern das ist wirklich so gewählt. Ja. In diesem Kapitel geht es darum, das Selbst, was wir sind, was sich in allem spiegelt, sich dessen bewusst zu sein. Das heißt, wir gehen noch ein Stück weiter mit dem Ich, mit dem Ego auf Distanz und schauen, dieses Selbst, das in allem schwingt, wie kann ich das erfahren? Ja, und da gibt es zum Beispiel die Übung Körper erwachen, Energie erwachen. Wie kann ich mich noch auf tieferen Ebenen wahrnehmen und erkennen? Ja, wir sind jetzt nicht mehr beim Außen, bei Verantwortung, bei den Eltern, bei Partnerschaft, bei Arbeit, sondern der Weg geht jetzt nach innen zum Selbst. Wie kann ich mein Selbst entdecken? Wie kann ich mein Selbst bewusst wahrnehmen? Und da gibt es dann auch wieder vielerlei Übungen, wie eine Atemübung zum Beispiel. Wie komme ich tiefer in mein Bewusstsein? Wie kann ich nicht nur die Außenwelt wahrnehmen, sondern auch mein Innen, meine Innenwelt. Ja, wie kann ich wahrnehmen, was da in mir stattfindet? Denn das hört auch zum Selbst. Nicht nur die Außenwelt, sondern auch die Innenwelt.
Was ist mit Dissoziation gemeint? Also
das ist... es geht um das spirituelle Dissoziieren, also in der zweiten Auflage wird dann da nicht nur Dissoziation stehen, sondern spirituelle Dissoziation. Das ist dieses, der Mensch neigt dazu, weil er ein Fluchtwesen ist, sobald negative Gefühle kommen oder komische Situationen, dass er einfach weggeht. Er läuft einfach weg. Er macht irgendwas anderes. Oder er flüchtet sich in Drogen oder in irgendwelche Genussmittel oder irgendwie Internet oder sonst irgendwas. Und das ist damit gemeint. Dieses Dissoziieren ist immer, ich will das jetzt nicht haben, ich will das jetzt nicht spüren, ich will das nicht wahrnehmen, sondern ich gehe einfach weg. Ich gehe woanders hin. Ja. Und die Gefahr besteht immer, auch durch Meditation ins Wolkenkuckucksheim oder sonst irgendwo hin. Also es ist für Menschen, die der Mensch ist ein Fluchtwesen und das war immer so und wir alle stammen von den Menschen ab, die geflüchtet sind. Die Menschen, die gegen den Bären gekämpft haben oder gegen den Säbelzahntiger, von denen stammen wir nicht ab, weil die haben es nicht überlebt. Das heißt, wir haben instinktiv in unserem Gehirn, tief in unserer Psyche immer diesen, ich hau ab, da gehe ich weg. Ja, wenn es kritisch wird, gehe ich weg. Ob das in der Beziehung ist, in der Arbeit oder wenn es negative Gefühle sind, ich hau ab, ich gehe weg. Und das meine ich mit dieser Dissoziation. Ich spüre das einfach nicht. Ich gehe einfach woanders hin. Ich mache jetzt irgendwas, ich nehme irgendwas ein. Und dann brauche ich das nicht zu spüren. Und da wird einfach darauf hingewiesen, einfach mal anzuhalten, stehen zu bleiben. Ja, ich fühle mich jetzt beschissen. Ja, wie fühlt sich das an? Jetzt halte ich das mal aus. Es ist ja nur ein Gefühl, es passiert ja nichts. Die Welt geht nicht unter, gar nichts. Aber wie fühlt sich das an? Ja. Und ich habe in vielen Retreats, wenn Leute dann an ihre Wut kommen und ich sage, jetzt spür mal diese Wut, lass die mal wirklich richtig, ohne jetzt irgendwie loszuschreien oder irgendwas kaputt zu schlagen oder so, spür mal diese Wut, spür mal. Und dann entdecken die Leute ein Wahnsinns-Energiepotenzial, was über Jahrzehnte fest und brach gelegen hat. Und dann fordere ich die Menschen auf, lass diese Energie mal zirkulieren. Und dann werden die lebendiger und freudiger. Und diese ganze Wut, die nur da war, weil Energie festgehalten wurde, transformiert sich in positive Energie wie Freude, Liebe oder Lebensenergie, Lebenslust.
Ein Unterkapitel heißt auch geistiges Erwachen. Was ist jetzt damit gemeint? Ist ein spezielles Erwachen?
Ja, also das Körpererwachen ist wirklich, dass jede einzelne Zelle im Körper wie mit einem Lichtschalter angeknipst wird. Das heißt, ich sehe nicht nur dich, sondern ich spüre dich. Ich nehme dich wahr über meine Haut, über meine Ohren, über all meine 7 Sinne. Ich spüre, was in dir losgeht. Ja, das kann so intensiv sein, dass ich, wenn ich Patienten vor mir sitzen habe, dass die berichten von ihren wahnsinnigen Schmerzen in der Magengegend, dass ich dies spüre, weil ich so sensitiv bin, weil ich da bin und das wirklich mitbekomme. Das Gleiche ist natürlich auch bei positiven Effekten. Das ist diese körperliche. Das geistige Erwachen heißt, dass ich erkenne, wie multidimensional ich bin. Dass ich nicht als kleiner Mensch in dieser Riesenwelt bin, sondern dass diese Riesenwelt in mir ist, in mir stattfindet. Das geistige Erwachen heißt also, ich gehe in mein Potenzial von Unendlichkeit und erkenne, dass das, diese Welt und das, was passiert, findet in mir statt. Und da wird die Erde, der Erdplanet wird ganz klein und wird in mir wahrgenommen.
Okay. Da hast du also Übungen, die auch bestimmt sehr tief gehen, wie zum Beispiel Übung Sterben.
Ja, Übung Sterben, genau. Bist du bereit, alles zu fühlen?
Sabotageprogramme aufzuspüren.
Ja, ja. Wir leben natürlich von Sabotagenprogrammen. Deshalb geht es ja oft nicht weiter, dass... Erlebe ich oft im Satsang, dass Leute sagen, ja, jetzt bin ich schon so lange unterwegs, aber es geht nicht weiter. Und dann sage ich einfach, guck doch mal das Programm an, das Kapitel Sabotage. Wo sabotiere ich mich? Wo ist in meinem Unterbewusstsein dieser kleine Schalter, der nicht will, dass ich total glücklich bin? Ja? Und was würde das bedeuten, wenn ich total glücklich bin? Vielleicht verliere ich meinen Freundeskreis, weil die alle negativ drauf sind. Oder vielleicht habe ich weniger Kontakt, weil mit diesem Glück wenig Menschen was anfangen können. Vielleicht werde ich aber auch ausgegrenzt, weil die immer sagen, du bist so super drauf. Ja, wo sabotiere ich mich, um das Gefühl zu haben, dazu zu gehören? Ja, ich habe das damals gemerkt, wo die Leute gemerkt haben, oh, bei dem ist irgendwas passiert. Wo dann viele gesagt haben, ja, dann wollen wir mit dem auch nichts mehr zu tun haben. Nee, also wir sind weiterhin Sucher und der verdirbt uns den Spaß an der Suche, weil der sagt, das ist ganz einfach. Ja, Erleuchtung ist viel, viel näher als deine Nasenspitze. Ja, und in diesem Kapitel ist natürlich auch Selbstliebe ganz, ganz wichtig. Ja, wie entdecke ich das innere Lächeln? Ja.
Ja, es ist wirklich eine Fülle. Also wir sind in diesem Kapitel, da ist doch dann schon die 43. Übung beschrieben.
Ja.
Also das ist echt ein Buch, was aus der Fülle kommt.
Ja, es ist wirklich ein Erlebnis, dieses Buch. Ja, die Präsenz aus dem Innen sehen. Wie kann ich wirklich die Präsenz aus dem Innen sehen und kann trotzdem im Leben meinem Beruf nachgehen oder in Partnerschaft oder in Familie funktionieren und trotzdem im Gewahrsein von dieser Präsenz sein? Ja, wie mache ich das? Und das ist, dazu braucht es Anleitung, dazu braucht es jemand, der sagt, ja, probier es aus. Und wenn es nicht gelingt, schreib mir eine E-Mail, vielleicht kann ich dir noch einen Tipp geben. Bleib dran. Du bist Erleuchtung. Du musst nur noch diese alte Decke wegschieben. Ja, die das alles verdeckt, diesen Diamanten, der in allen Facetten blinkt und leuchtet. Du bist es schon. Du warst es immer und du wirst es immer sein. Aber lass nicht locker und entdecke es.
Ja, das war mir schon aufgefallen, dass du eben deine E-Mail-Adresse angibst im Buch und dass du eben offen bist für Feedback, vielleicht auch für Fragen. Mhm. Natürlich, wenn das tiefer geht, dann wäre es vielleicht besser dann in einer Session mit dir, ne? Oder?
Möglich. Oder wenn jemand, was weiß ich, in Kanada lebt oder so, dann kann er das mit seinem Therapeuten besprechen oder so. Das ist jetzt nicht so fixiert auf mich, aber ich wollte nicht nur ein Buch schreiben, wo Informationen über Leuchtung gibt. Und die Leute lesen das durch und sagen, ja, habe ich verstanden, toll, klasse. Ich möchte schon, dass was passiert. Und ich merke das an den Feedbacks. Gestern sagte eine Frau, ja, ich bin jetzt bei den Kapiteln mit den Chakren und da sind ein paar Fragen, da muss ich mir einfach nochmal Gedanken drüber machen. Und das scheint wohl irgendwie noch Potenzial zu sein, was ich entwickeln darf. Ja, sage ich, und es ist gut, dass Sie jetzt nicht weiterlesen wollen, sondern einfach sagen, da war eine Frage, die hat mir die Tränen in die Augen gedrückt. Damit muss ich mich einfach auseinandersetzen. Was ist denn da? Was ist denn da los? Und das ist Bewusstwerdung. Bewusstwerdung ist nicht irgendwo, ja. Bewusstwerdung finde ich nur bei mir, in mir. Bewusstwerdung finde ich nicht im Internet. Ja. Erleuchtung entdecke ich nicht im Internet, wenn da irgendwie einer was erzählt, sondern das ist nur meine eigene Erfahrung, meine individuelle Erfahrung. Wie spüre ich das? Was macht das mit mir?
Ja, und dann werden wirklich ganz grundlegende Fragen besprochen, also wie zum Beispiel das Unterkapitel hier, wie werde ich glücklich? Also das hat wirklich alle Menschen interessiert. Mhm. Ne?
Ja, das ist dieses, wie werde ich glücklich, ist eine Anleitung zum Glücklichwerden für die Leute, die jetzt nicht erwachen wollen oder erleuchtet werden wollen. Ja? Da gibt es dann, ich glaube, 5 oder 6 Punkte sind es. Wenn du dich daran hältst, wirst du glücklich werden. Ja. Hadere zum Beispiel niemals mit dem Göttlichen. Ja? Bild dir keine Meinung über andere Menschen. Du hast keine Ahnung. Du weißt nicht, warum jemand so ist, wie er ist, wieso er so geworden ist. Wenn du anfängst, ihn zu beurteilen, hast du dich abgetrennt von ihm, vom Leben. Und vergiss nicht, es ist dein Selbst. Wir sind alle eins. Ja? Und da kann man da sagen, ja, das reicht mir. Das will ich jetzt erstmal ausprobieren. Ja, wir sind es ja gewohnt, alles zu bewerten, egal was wir sehen. Gleich sagen, oh, das ist gut, nee, das ist schlecht, da, der ist zu dick, der ist zu dünn, der ist zu doof, der ist zu schlau. Ja, sich einfach kein Urteil zu erlauben. Mal einfach den Mund zu halten und einfach nur zu beobachten mit der Idee, es ist alles so, wie es sein soll. Es gibt nichts Verkehrtes auf dieser Welt. Auch wenn es natürlich viele Sachen gibt, die mir keine Freude bereiten oder wo ich sage, muss es so viel Leid geben? Müssen so viele Menschen leiden? Es ist so, weil es so ist. Mir kann es missfallen, aber ich stelle es niemals in Frage, dass es falsch ist. Weil ich halt eben auch weiß, dass der Planet Erde so ein Übungsschiff ist, ein Übungsraumschiff, wo man hin kann und da kann man wirklich alles ausprobieren.
Und trotzdem kann natürlich da auch ein ganz natürliches Unterscheidungsvermögen sein. Ne? Aber in dem Sinne, ja okay, das gibt's und das ist natürlich, na, ist klar, das wird auch akzeptiert, dass es das gibt, alleine weil es gibt. Aber da würde ich jetzt mich nicht weiter für interessieren oder, oder da würde ich keinen Kontakt mit haben oder so. Ne?
Ja. Das ist also so im Bereich, was mag ich und was mag ich nicht. Also ich darf nicht bewerten, aber ich darf etwas mögen oder nicht mögen. Ja, aber ich darf es nicht in Frage stellen, weil dann stelle ich die göttliche Ordnung in Frage. Weil ich weiß, dass alles so, wie es ist, genau richtig ist. Es wird alles geführt. Wenn ich damit hadere, da bin ich im Widerstand, da bin ich total im Widerstand. Mit mir, mit der Welt, mit allem. Da kann ich nicht glücklich werden. Wenn ich im Widerstand bin, bin ich unglücklich. Wenn ich da akzeptiere und sage, ja, es gibt Massentierhaltung, ja, gefällt mir nicht, mag ich nicht, würde ich niemals tun, aber es darf es geben, weil es es gibt. Und vielleicht wird es irgendwann anders. Ich weiß es nicht, aber ich darf jetzt nicht zu dem Landwirt hingehen und sagen, du bist falsch. Du bist nicht von Gott gewollt. Du bist nicht, du hast nicht das göttliche Licht in dir.
Das aber ich nicht. Kann sagen, ich unterstütze das nicht. Nein. Indem ich eben keine Tiere...
Genau. Ich esse kein Fleisch und gut. Das ist meine Entscheidung. Aber ich sage nicht, jemand, der Fleisch isst, ist falsch. Das ist eine Bewertung. Und damit stelle ich jemand in Unrecht. Aber ich kann für mich feststellen, nö, Fleisch esse ich nicht. Nee. Warum auch immer. Weil es mir nicht schmeckt oder weil ich nicht will, dass Tiere leiden. Egal, welche Idee dahinter steckt. Aber ich werde es nicht verurteilen, dass jemand es tut. Und vielleicht glücklich dabei ist, bei einem schönen Steak oder so. Ja, das ist wichtig. Und es gibt auch ein Kapitel, da geht es um spirituelle Arroganz. Ja, das ist auch gefährlich. Zu glauben, nur weil ich spirituell bin oder mich auf einem spirituellen Weg befinde, bin ich irgendwie besser, bin ich irgendwie weiter. Das ist auch so ein Fallstrick. Ja, wenn ich glaube, irgendwas zu wissen, dann bin ich falsch hier. Ich weiß gar nichts, ich habe keine Ahnung. Ich kann jeden Moment spüren, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Was ist hier? Was ist hier?
Du hast keine Ahnung, du weißt nichts, aber so ein Buch kann durch dich fließen.
Ja. Und je weniger ich weiß, desto besser kann es durchfließen. Weil sonst wird es immer auf Widerstand. Nein, das kannst du nicht schreiben, nein. Da gibt es zum Beispiel ein Thema, ein Unterkapitel, über Herzmenschen und herzlose Egomanen. Da haben viele, die Korrektur gelesen haben, gesagt, oh, das darfst du nicht sagen, das wird den Leuten nicht gefallen. Ich sage, es kommt nicht von mir. Es will einfach geschrieben werden und vielleicht bewirkt es was bei Menschen, vielleicht auch nicht. Das kann ja jeder selbst sehen. Ja, man kann es lesen und sagen, oh nee, das interessiert mich nicht. Aber es ist das, was so durchgekommen ist und so durch und klar und ich muss es dann aufschreiben. Und wenn ich es nicht aufschreibe, dann spüre ich das körperlich. Dann ist irgendwas verquer. Und dann schreibe ich es auf und dann ist wieder Leichtigkeit da. Und dann weiß ich, ja, es soll einfach so sein. Ja, deshalb, es sieht zwar so aus, als hätte ich das geschrieben, aber nicht wirklich. Ich hab mich einfach zur Verfügung gestellt.
Gut, es kommen noch zwei weitere umfangreiche Kapitel.
Das fünfte, Gott in allem erkennen, ohne es zu benennen. Da geht es darum, wie wird Erleuchtung im Christentum behandelt, im Hinduismus, im Buddhismus, was ist Yoga, was sind die Veden, was ist Vedanta, die acht Yanas, die Upanishaden, was bedeutet Yoga, all das sind so Hintergrund, Background, Erfahrungen, die es seit Jahrtausenden gibt, kurz und prägnant hingestellt, was sind die wichtigsten Lehrsprüche im Hinduismus, ja, wie können wir die verwenden, dann die vier edlen Wahrheiten von Buddha, aber habe ich ja am Anfang schon gesagt, ja, und dann kommen wir schon in den Bereich Satsang. Was ist Satsang? Ja, die sieben Stufen des Satsang-Erlebens. Was passiert im Satsang? Was passiert im Darshan? Und dann auch über Satsang-Lehrer. Und eine Übung heißt Check the Master. Ja? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich beim richtigen Lehrer bin? Was braucht es für einen guten Lehrer? Braucht es einen Meister zum Erwachen? Wie finde ich meine Erleuchtung? Ja, und dann geht es weiter. Angst vor Nirvana, Angst vor dieser Auflösung, vor dem Punkt, wo das Ego sich an nichts mehr festhalten kann. Weder an Körper, noch an Gegenüber, noch an der Welt. Wie gehe ich damit um, wenn diese Angst kommt? Ja? Wie tief beeinflussen mich Scham und Schande, diesen Punkt über diesen Punkt zu gehen? Ja? Scham und Schande entsteht meistens schon im Embryonenstadium. Was hat meine Mutter gedacht, als sie schwanger war mit mir? All das prägt unser Hiersein. All das prägt unsere Psyche. Wie war meine Geburt? Wie war meine Kindheit? Was habe ich an Gefühlen und Botenstoffen und Hormonen von meiner Mutter aufgenommen? War sie erschrocken, dass sie schwanger war? Wollte sie mich vielleicht sogar abtreiben? All das macht mein Psychogramm aus. Und all das darf man sich anschauen. Oder wie gehe ich in meine göttliche Schöpferkraft? Ja, wie werde ich ein guter Satsang-Lehrer? Und auch die Übung, warum will ich überhaupt Satsang-Lehrer werden? Was steckt dahinter? Vielleicht doch irgendeine Bedürftigkeit. Erwarte ich dann, dass ich endlich gesehen werde? Oder kann ich dann endlich die Welt retten? Oder habe ich dann endlich Kontakt zum anderen Geschlecht in Hülle und Fülle? Oder werde ich dann reich? Oder all das. Und deshalb gibt es auch da das Unterkapitel Fallstrick Satsang. Auch da kann ich hängen bleiben. Auch da kann ich in der Abhängigkeit geraten von einem Lehrer, von einem Meister. Auch da kann ich noch bewusster werden. Da kann ich mich noch weiter öffnen. Dann die 7 Stufen des Erwachens nach Ramana Maharshi. Was hat er zum Erwachen gesagt? Ja, wie komme ich in diese Weite, in diese Unendlichkeit? Wie kann ich mich darauf einlassen, ohne dass der Verstand immer wieder zugreift und sagt, bleib hier, geh nicht dorthin. Ja, wie kann ich mich immer wieder an die Klippe wagen, immer wieder an die Klippe, bis irgendwann das Springen automatisch funktioniert? Ja, weil dieses Licht, das wir in uns tragen, will sich zeigen. Es ist keine Erscheinung, die hier und da ausnahmsweise mal passiert, sondern es ist unsere wahre Natur. Aber unser Verstand und alles, wie wir uns verhalten, drängt dieses Licht zurück, hält diese Decke auf die Erleuchtung. Was kann ich noch aus dem Weg räumen? Was kann ich mir noch anschauen? Ja, und da gibt es dieses Ich- und Sein-Strömungsmodell und da wird ganz genau, das ist irgendwie durch mich gekommen, das Sein lädt uns immer wieder ein, in dieses Licht zu gehen, in dieses Licht zu sein. Und was machen wir, um nicht uns magisch da hineinziehen zu lassen? Ja? Was tue ich, um mich da zu blockieren? Ja? Wer das macht, ist nicht falsch, ja. Aber man kann sich ja mal Gedanken drüber machen. Dann geht es natürlich auch ums Retreat, ja. Diese stille Retreats, die Einladung sind, wirklich mit sich selbst zu sein. Nicht in Kontakt über Probleme reden, sondern wie erfahre ich mich selbst? Und wie kann ich mich loslösen von dieser Gedankenflut und von diesem Mechanismus, der immer behauptet, er wüsste, wie die Welt funktioniert oder wie ich sein soll oder wie die anderen mich sehen sollen. Was passiert im Retreat, wenn ich auf einfach mich in mich selbst relaxe? Da war mir entdecke, wow, das ist total anstrengungslos, irgendwie funktionieren zu müssen oder irgendjemand gefallen zu müssen oder irgendwas machen zu müssen. Ja, sei still und beweg dich nicht. Ja, dann auch Fallstrick Spiritualität. Der Gegner des Erwachens ist Spiritualität. Ja, Spiritualität bezieht sich auch auf auf Mutmaßungen oder auf Konzepten. Wie kann ich auch diese Konzepte lösen, ohne total verhaftet zu sein? Wir haben vorhin schon mal gesprochen über das Enneagramm. Ja, nach 30 Jahren befasse ich mich immer noch mit dem Enneagramm. Dann habe ich es nicht als Werkzeug genutzt, sondern als Möglichkeit, nicht weiterzugehen. Dann ist es ein Fallstrick. Er hält mich auf. Wie weit hält mich Spiritualität auf?
Jetzt bist du aber, glaube ich, schon im letzten Kapitel.
Ah ja, genau. Also, Sehnsucht nach erlösender Stille ist das 6. Kapitel, genau. Mhm. Ja, stimmt. Und da geht es um Stille, innere Stille, äußere Stille, die wahre Stille, Stille wahrnehmen. Ja, das nächste Kapitel auch sehr, sehr wunderbar, vom Befreiten zum Erleuchteten. Ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe mich inspirieren lassen. Was ist denn ein Befreiter? Was ist ein Heiliger? Was ist ein Avatar? Wo ist der Unterschied zum Erleuchteten, zum Propheten? Ja, wir haben so viele Begriffe, aber es gibt da keinen Bereich, wo man sagt, das ist das, das ist das, das ist das und das ist das. Ja, auf welcher Ebene ist ein Erwachter? Ja, wo ist der Unterschied zwischen Aufwachen und Erwachen? Wo ist der Unterschied zwischen Aufwachen, Erwachen und Erleuchtung? Ja, da gibt es feine Unterschiede. Das beschreibt natürlich alles das Gleiche. Ja, wie zum Beispiel ein VW ist ein Auto, ein Mercedes ist ein Auto, ein Porsche ist auch ein Auto. Aber was ist der Unterschied zwischen einem VW, einem Fiat und einem Porsche?
Und sind das jetzt die Begriffe, wie sie allgemein benutzt werden oder wie sie jetzt rein nach deinem Empfinden?
Nach meinem Empfinden. Ja, benutzt werden die ja einfach so, ja. Der ist aufgewacht, der ist erleuchtet, der ist erwacht. Das ist ein Avatar. Das ist ein Meister.
Tja, hört sich eindrucksvoll an. Ein
Da gibt es sogar eine Tabelle zu, wer wo tatsächlich hier, ja, wer wo auf welcher Ebene.
Aha, welche Seite ist das?
Das ist die Seite 244. Also das Buch ist wirklich auch aus dem Leben für das Leben und natürlich für eine Bewusstseinserhöhung. Wo ist der Unterschied? Und dann immer wieder Übungen, Kontakt zur Quelle und dann geht es weiter mit der Liebe. Alles ist Liebe, wahre Liebe, bedingungslose Liebe. Wie kann ich bedingungslose Liebe in mir entdecken?
Wahre Liebe natürlich mit H, ne? Nicht ohne.
Mhm. Genau. Dann Satori. Was ist eigentlich ein Satori? Ja, wir kennen alle den Begriff, aber was genau passiert da? Was ist da los? Ja, oder die 7 Tore des Erwachens nach Uwe Lilienthal. Ja, und immer wieder Übung, Präsenz, ich bin. Immer wieder hervorragend schöne Zitate, zum Beispiel hier von Rumi oder von Eckhart Tolle. Ja, er sagt zum Beispiel, sich des Seins bewusst zu werden und in diesem Zustand des fühlenden Erkennens zu verharren, das ist Erleuchtung. Ja, und immer wieder auch schöne Gedichte. Ja, vielleicht kann ich mal ein kurzes vorlesen.
Ja.
Gedicht für dich. Es gibt auch Briefe für dich, wo also ein Weckruf ist oder... Gedicht für dich, das leuchtende Selbst. Wenn alles verschwindet, sich nichts an dich bindet, dann fällt die letzte Illusion. Das Ziel Erleuchtung klingt wie Hohn. Alles ist frei und nichts geschieht. Da ist niemand, der etwas sieht. Geschichten geschehen oder auch nicht. Alles ein Tanz von Formen und Licht. Nichts bleibt hängen, alles fällt durch. Als letztes verschwindet auch die Furcht. Willkommen zu dem, was du immer bist. Lichtvolles, leuchtendes Selbst nur ist.
Hast du das selber geschrieben?
Ja. Mhm. Ja, es sind einige wunderschöne Gedichte, die so durch mich durchgekommen sind.
Und ich sehe, es sind also hier, es geht bis zur 60. Übung. Also
60 Übungen und 8 Gedichte.
Empfiehlst du das Buch wirklich chronologisch zu lesen oder auch mal hier und dort? Oder?
Also ich hatte vorgestern jemand, der sagte, ja, sie hat dann gemerkt, das Kapitel, damit kommt sie nicht so klar, und dann hat sie von hinten nach vorne gelesen und jetzt wäre sie total verwirrt. Also sie hatte das Gefühl, doch nochmal zu dem Kapitel zurückzugehen, wo irgendwas ungeklärt ist. Und das Buch ist wirklich so aufgebaut, dass es jeden wirklich an die Hand nimmt und durch alles durchführt. Und viele, die natürlich schon lange meditieren, werden auch im Kapitel Meditation noch vieles erfahren und erkennen und sehen können. Ja? Und wenn es die Fallstricke sind, wo man sagt, oh ja, das kenne ich, ah ja, da war ich auch mal verhaftet, oder ja, sowas drängt sich dann auf. Oder ich kenne jemand, der schwört auf die und die Technik und das seit 30 Jahren, ist aber meistens doch sehr ungeduldig oder ja, all das. Und es sind 272 Seiten, ist nicht so viel, aber viel Information über das Thema Erleuchtung. Wie kann ich meine Erleuchtung dem näher kommen? Wie kann ich mich ausrichten? Und wie kann ich noch bewusster werden im Alltag mit mir? Wie kann ich das Außen intensiver wahrnehmen? Wie kann ich das Innen intensiver wahrnehmen? Und wie kann ich mich auf das, was in mir ist, ob wir es jetzt Seele nennen oder Selbst oder Buddha-Natur, wie kann ich mich noch mehr auf das einlassen? Wie kann ich Vertrauen fassen? Ich erinnere mich immer an meine Geschichte, wo ich da als junger Mensch Auto gefahren bin und dachte, ach du grüne Neune, was ist denn hier los? Ich hatte niemanden, der mir Hilfestellung geben konnte. Kein Buch, nichts. Und hier ist immer die Aufforderung, ja, das fühlt sich so an. Ja, und dann kommt die Stufe. Und dann kommt das, ja. Und dann sagt der Verstand, oh, jetzt musst du aber aufpassen. Und deshalb ist es ein Handbuch. Ja.
Bei vielen oder den meisten spirituellen Büchern habe ich immer das Gefühl auch, dass es sehr viel drauf ankommt, wie weit man mit dem Menschen Resonanz hat, der es geschrieben hat. Mhm. Bei deinem Buch habe ich jetzt das Gefühl, weil es so umfassend ist und eben so eine Art Handbuch oder grundlegendes Buch, dass das nicht an erster Stelle steht. Also dass das Buch selber schon eine Vermittlung ist, die jetzt auch unabhängig, wie ein Mensch jetzt dir gegenüber empfindet oder auch funktionieren kann. Ja?
Also es ist wirklich schon faszinierend, wie das Buch zu den Menschen findet. Also viele Leute haben das gekauft, die haben keinen Bezug zu mir. Die haben sich einfach angezogen gefühlt. Und dann kriege ich dann irgendwie eine Bewertung oder eine E-Mail, wo man sich bedankt und sagt, dass so eine Frau hat geschrieben, das wäre das Ausführlichste, hätte schon so viele Bücher gelesen, aber das ist das ausführlichste Buch, was sie jemals gehabt hätte. Eine andere Frau hat geschrieben, in meinem Bücherregal, wo die Reihe Spiritualität steht, da schmeiße ich alle Bücher raus und lege einfach nur das Buch rein, weil es wirklich alles anspricht, möglichst umfassend und prägnant und auch auf den Punkt gebracht. Also Spiritualität oder Erleuchtung im Buddhismus, das sind jetzt nicht 100 Seiten, sondern das ist, was muss man wissen, was ist wichtig, wie hat Buddha gedacht, wie hat er gefunktioniert, wo hat er Erleuchtung erfunden, wie ist das passiert. Also wirklich auf den Punkt gebracht. Und das berührt mich natürlich sehr, weil ja auch hier ganz viel Herzblut drinne steckt. Und wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen. Ich habe es mir selbst versprochen damals, als 10-Jährige oder 13, 14, ich weiß nicht, wie alt ich war, ein Buch zu schreiben, damit Leute, die das in die Hand nehmen, ausführlichst informiert werden über das Thema Erleuchtung. Und wer sogar will, kann es selbst bei sich entdecken, indem er sich mehr und mehr auf sich selbst einlässt.
Ja, ein Buch, was Talent zum Klassiker hat, würde ich sagen.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also in dem Bereich.
Möglicherweise, ich habe da keinen Einfluss. Ich habe da auch keine Ambition oder so. Ich freue mich immer, wenn Leute mit dem Buch arbeiten und berührt sind, ja, und es als Handwerkszeug begreifen, ihr Licht strahlen zu lassen, dass wir alle sind in diese Welt, die einfach auch ganz viel Licht braucht, so scheint es im Moment zu sein. Ja, und je mehr Menschen ihr Licht entdecken oder ihre Erleuchtung entdecken, desto mehr wird das Dunkle vielleicht verschwinden, was gerade im Moment sehr stark am Kämpfen ist.
Wie kann man zu dem Buch kommen? Also kann man es eben auf deiner Homepage sehen und dann über einen Buchhandel bestellen? Oder? Mhm.
Also man kann es bei mir bestellen auf der Homepage. Und wer möchte, kriegt dann auch eine Signatur oder eine Widmung. Das mache ich sehr gerne, dass ich da intuitiv mal reinspüre. Und dann fließt irgendwas. Es gibt die Möglichkeit natürlich im Buchhandel zu bestellen. Und ich freue mich natürlich darüber, wenn die Leute bei sich zu Hause im Buchhandel bestellen und vielleicht nicht bei Firmen, die nicht so ganz nett zu ihren Mitarbeitern sind oder vielleicht auch keine Steuern in Deutschland bezahlen, sondern den Buchhändler um die Ecke unterstützen oder, was auch sehr gut ist, direkt beim Verlag Tradition bestellen. Das ist, dann ist das der direkte Weg. Weil egal wo man bestellt, die bestellen dann beim Verlag, der muss es dann dahin schicken, dann haben wir wieder Transportkosten und direkt beim Verlag, dann geht es sofort durch. Also als Paperback oder als Hardcover, als gebundenes Buch oder als E-Book halt eben.
Im Buchhandel zu bestellen hat auch den Sinn, dass dann der Buchhändler eventuell aufmerksam wird und sich das Buch vielleicht ins Schaufenster stellt, ne, oder überhaupt hinstellt, dass die Menschen es finden.
Das wäre schön. Also dieses Buch ist wirklich ein Lichtratgeber für die Welt. Also ich sehe es schon irgendwie als meine Aufgabe, Lichtbringer zu sein, Menschen zu motivieren, ihr Licht zu finden für die viele Verdrießlichkeit, die wir gerade auch hier in Deutschland haben, ja. Wir sind das reichste Land der Welt und eigentlich müssten wir alle glücklich sein. Und wenn man durch die Städte geht, dann sieht man, die Leute haben alle ein langes Gesicht, sind unzufrieden, sind glücklich, irgendwas fehlt da. Und das wäre natürlich toll, wenn viele Menschen ihr Licht entdecken und so überall erwachen die Leute und entdecken ihre Erleuchtung. Das wäre ein hervorragendes Szenarium. Ja, anstatt verdrießlich zu werden und in Angst zu verfallen auf das, was da alles passiert mit den Kriegsandrohungen und den Flüchtlingen und all das Ungewisse.
Ja, das Buch ist echt wirklich ein Herzensanliegen von dir, ohne dass du in irgendeiner Weise davon abhängig bist.
Ne? Absolut, absolut, absolut. Also ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich habe es rausgebracht, das hatte ich mir versprochen, es ist da, ich kann es in den Händen halten und wer sich davon angezogen fühlt, der darf es gerne nehmen und sich bereichern und sich erfüllen, weil es ist ein Buch aus der Fülle und was das göttliche Bewusstsein mit dem Buch vorhat, ich habe keine Ahnung, ich lasse mich überraschen und wenn es aber keiner lesen will, bin ich trotzdem immer noch begeistert. Und auch die Leute, die die Korrektur gelesen haben, die haben gesagt, das ist ein zauberhaftes Buch. Und ja.
Hier als Hardcover? Nee, das ist nicht Hardcover.
Das ist Paperback.
Paperback, was du in der Hand hältst. Kostet es 19,99 €.
Genau. Und
du hast
als Hardcover kostet es 29,99 €. Genau, das ist dann richtig mit. Und auch hier mit so einem Bündel als.
Und als E-Book?
Ich glaube 13,99 €.
Ah ja.
Ja.
Okay. Das waren ja eben schon die abschließenden Worte oder kommen dir noch welche?
Nein, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du das unterstützt und habe ja gemerkt, du hast schon drin gelesen und bist begeistert und das freut mich einfach. Und vielleicht können sich noch mehr Leute daran freuen und sind kriegen da nochmal ein bisschen Rückenwind, noch sich tiefer zu erforschen und wirklich das Licht leuchten zu lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, ich habe im ersten Teil gelesen und es spricht mich an und die Kapitelüberschriften aus dem späteren Teil und aus die ziehen mich an, die machen mich neugierig. Da freue ich mich schon drauf.
Wunderbar.
Gut, dann danke ich dir für das Interview.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich zeige auch gerne nochmal das Buch Erleuchtung selbst entdecken, Handbuch fürs Erwachen und die Fallstricke. Und ja.
Gut. Tschüss. Danke. Ciao.